Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mit dem Hund im Auto unterwegs ist für einige ein Thema. Darüber tauschen sich Eva Windisch, Ute Roth, Nicole Gerwig und Sabine Wöhner in dieser Folge aus. Nicole legt los.
Autofahren mit dem Hund, das ist auf den ersten Blick ein Thema, wo jeder so denkt, naja, mache ich ja jeden Tag, ist ja nichts Besonderes. Aber manchmal ist es doch nicht ganz so einfach. Für manche Hunde ist es durchaus ein Wohlfühl- und Entspannungsort im Auto. Aber es gibt auch andere Hunde, wo das ein Ort voller Stress und Unwohlsein ist. Was man am meisten hört, ist, dass gerade bei Welpen immer wieder das Problem auftaucht, dass die halt sich beim Autofahren einfach übergeben, dass sie erbrechen. Und das liegt ganz oft daran, dass sie einfach vom Gleichgewichtssinn her noch nicht fertig entwickelt sind. Das heißt also, dass der Gleichgewichtssinn, der dann Signale ans Hirn sendet, da noch oft nicht so richtig was mit anfangen kann und das halt alles durcheinander bringt und dann wird den Welpen halt übel und dann hat man halt das Erbrochene im Auto. Und das muss man sich so vorstellen, dass das nennt sich Bewegungskrankheit und ist für den Hund halt, also das ist nichts, was ein Hund mit Absicht macht oder was er mit Vorsatz macht, sondern es ist einfach in dem Moment nicht anders möglich. Oft erkennt ihr das daran, dass eben das typische Erbrechen dabei ist, dass dem Hund übel ist, dass der total viel speichelt, dass der unruhig ist im Auto, dass der zittert, dass der fiebt. Das heißt, er weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Bei den Welpen ist es so, dass die vollständige Entwicklung des Gleichgewichtsorgans ungefähr je nach Hund so mit 3 bis 6 Monaten dann vollständig da ist. Das kommt so ein bisschen auf den Hund drauf an. Und da müsst ihr einfach schauen, dass ihr es dem Hund eben so einfach wie nur möglich macht. Was nämlich auch eine wichtige Rolle bei dem Thema Autofahren spielt, ist, dass eben die gemachten Erfahrungen mit dieser Situation eben immer auch mit den Gefühlen des Hundes verknüpft werden. Und das ist meist ganz entscheidend, wie der Hund in Zukunft auch das Fahren mit dem Auto, die Situation im Auto zu sein, im Endeffekt erlebt. Weil Hunde bewerten halt einen Großteil ihrer Erfahrungen einfach auch über Emotionen. Das heißt also, sie verbinden die Gefühle, die sie in dem Moment haben, auch immer mit dieser Situation. Es gibt dann natürlich auch erwachsene Hunde, die durchaus Probleme mit Autofahren haben können. Das ist dann meistens aus Angst, ist oft auch Stress dabei, weil wenn man sich das ein bisschen aus der Sicht des Hundes anschaut, ist es tatsächlich schon ein ziemliches Monsterding, so ein Auto. Es macht sehr komische Geräusche oft. Es macht komische Bewegungen. Das heißt also, der Hund bewegt seinen Körper nicht selber, sondern er wird bewegt. Und was man auch ganz oft hört, dass die Hunde unglaublich gestresst sind, weil halt die ganze Welt an ihnen vorbeifliegt. Das heißt, also man kann diese Reize, die man dort wahrnimmt, gar nicht mehr richtig verarbeiten. Und gerade die sensiblen Hunde, die extrem auf Bewegungsreize reagieren, die können oft damit ein großes Problem haben. Und da wir auch schon bei diesen emotionalen Verknüpfungen waren, spielen natürlich auch der Ablauf der ersten Fahrt, also die ersten Erlebnisse mit dem Autofahren oder auch zum Beispiel besondere Ereignisse, eine ziemlich große Rolle. Wenn wir uns keine Zeit nehmen, den Hunden das in Ruhe zu zeigen, sie in Ruhe dran zu gewöhnen, es passiert doch recht oft, was ich so sehe, dass die Hunde dann einfach irgendwie einfach ins Auto reingehoben werden, alle setzen sich rein und fahren los. Der Hund wird ins Auto gezerrt, ne? Dann wird halt nachgeholfen, der wird gedrückt und geschoben. Und dann kann man sich halt vorstellen, dass dieser Eindruck vom Auto für den Hund schon eine sehr beängstigende Geschichte ist. Und auch besondere Ereignisse, also ich hatte mal einen Fall von einem jungen Hund, da ist halt sowas passiert, die Leute machen den Kofferraum zu und ein Stück von der Route ist noch dazwischen. Und wenn der Hund einmal dieses Erlebnis hat, dann wird er natürlich erstmal definitiv sehr viel Abstand zum Auto halten, weil der auf diese Erfahrung natürlich keine Lust mehr hat. was ich jetzt vor kurzem zum Beispiel hatte. Es gibt natürlich Situationen, die passieren können, aber ich muss halt immer dran denken, was das eben auch mit meinem Hund macht. Gerade haben mir Kunden erzählt, dass ihr Hund im Moment nicht so gerne Auto fährt. Und dann habe ich gefragt, wieso? Was ist passiert? Ja, da war vor kurzem halt eine Vollbremsung. Ne? Und das war für den Hund so unangenehm, dass die dann halt gegen die Abtrenngitter oder gegen die Rückwand halt gehauen werden. Und dann sagt der Hund erstmal, ich muss vorsichtig sein. Also dieses Vehikel ist schon ein bisschen spooky, ein bisschen gefährlich. Und das darf man halt nicht vergessen, dass diese gemachten Erfahrungen oft eine Rolle spielen. Denkt nur dran, dass es auch oft bei Tierschutzhunden so ist, die noch nie in ihrem Leben Auto gefahren sind, sowas nicht kennen, die dann einfach in so eine Box gepackt werden, in einen Transporter geschoben werden und dann über viele, viele Stunden dort verharren müssen, ohne zu wissen, was überhaupt passiert. Und deshalb ist grundsätzlich mal die Gewöhnung ans Autofahren sehr wichtig und natürlich auch Autofahren zu planen. Ne? Also das heißt, so gerade wenn so die ersten Autofahrten anstehen, sei es mit dem Welpen, mit dem Erwachsenenhund, mit dem Tierschutzhund. Das heißt, ich muss mir einfach ein paar Gedanken machen. Das wäre zumindest mal grundsätzlich sinnvoll. Erstmal überlege ich mir, wo soll der Hund denn überhaupt im Auto sein? Das heißt also, welcher Platz im Auto wäre denn für den Hund gut? Welcher wäre denn angebracht? Wo kann ich den Hund sicher unterbringen? Dann ist halt die Frage, wie sichere ich den Hund im Auto? Dass ich mir einfach Gedanken mache, dass es eben, wenn es eben zu starken Bremsvorgängen kommt, dass ich einfach schaue, dass es dem Hund dabei nicht verletzen kann, dass der Hund nicht durchs Auto fliegt. Das heißt, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten und ich muss halt immer schauen, welche Variante ist denn für meinen Hund richtig. Ja, es gibt zum Beispiel, also es verwenden unglaublich viele Menschen Boxen. Das ist mit Sicherheit erstmal durchaus eine sichere Variante. Viele Hunde mögen das auch. Ich zum Beispiel bin jetzt persönlich so absolut, ich habe eine absolute Abneigung gegen Boxen, aber das hat wahrscheinlich irgendwas mit mir zu tun, weil ich das furchtbar finde, Hunde irgendwo einzusperren. Dann muss man sich Gedanken machen, wie gut kann denn der Hund ein- und aussteigen zu der Stelle, wo er denn im Auto sitzen soll. Das heißt, auch da ist es wichtig, sich Gedanken zu machen. Ihr kennt es vielleicht, also bei manchen Autos sind die Kofferräume, die sind von der Einstiegskante sehr hoch und gehen dann ein Stück tief runter. Und der Hund springt quasi ins Unsichtbare. Das ist für viele Hunde tatsächlich ein Problem. Und ich muss natürlich auch dran denken, wenn ich einen jungen Hund habe, einen Welpen habe, dass der möglichst nicht über solche Höhen springt, schon gar nicht rausspringt. Oder dann auch beim alten Hund, der dann einfach nicht mehr so gut ein- und aussteigen kann. Beim Fahren ist es natürlich wichtig, dass ich eben schaue, dass der Hund mich beim Fahren nicht beeinträchtigen kann, also dass da nichts passieren kann, dass der mir nicht irgendwie ins Lenkrad reinhüpft. Und wenn ich dann irgendwo an meinem Zielort angekommen bin, schaue ich natürlich und plane ich auch, wo stelle ich denn das Auto ab? Das kann natürlich wetterbedingt sein, dass ich einfach gucken muss, na logischerweise, in der warmen Jahreszeit stelle ich mein Auto nirgendwo hin, wo Sonne drauf scheint. Ich muss auch dran denken, falls ich den Hund im Auto eine Weile lassen möchte, dass dann nicht dort dann auch irgendwann die Sonne ist. Und ich muss natürlich auch gucken, wo ich immer sehr viel mit plane, ist, das Auto nicht dort abzustellen, wo permanent Bewegung drumherum ist. Na, weil ihr müsst immer dran denken, andere Menschen kommen auch auf blöde Ideen. Hat man schon oft genug, dass dann die Leute sehen, da ist ein Hund im Auto und klotzen dann quasi mit ihrem Gesicht an der Scheibe da rein, klopfen dann vielleicht noch an der Scheibe rum. Und das ist nicht unbedingt sehr vorteilhaft, damit der Hund sich im Auto dann wohlfühlen soll. Und wie es eben mit vielen Dingen ist, sollte man einfach schauen, wie mache ich es für den Hund so angenehm wie möglich und welches Problem hat der Hund denn aus seiner Sicht? Also was ist denn eigentlich das Thema, wenn der Hund zum Beispiel nicht gerne ins Auto steigt oder nicht gerne Auto fährt? Dann immer sehr genau hinschauen, wie fühlt der Hund es denn aus seiner eigenen Emotionslage? Was ist eigentlich das Problem? Bei mir war es bisher so, dass glücklicherweise alle Hunde von mir sehr, sehr gut Auto gefahren sind und trotzdem hatten alle sehr, sehr unterschiedliche Probleme. Meine erste Hündin zum Beispiel fand Autofahren total super und wir waren auch tatsächlich dort zu dem Zeitpunkt viele Jahre einfach auch tatsächlich nicht im Urlaub Und dann habe ich dann, als ich endlich mal Urlaub geplant habe, festgestellt, Autofahren ist super, nur auf gar keinen Fall Autobahn. Da war nämlich komplett das Gegenteil. Das heißt, die ist permanent unruhig geworden. Die konnte sich nicht entspannen, die konnte sich nicht hinlegen. Die hat Stressanzeichen gezeigt, die hat gefiebt, die hat gesabbert. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist, weil ich mit ihr vorher tatsächlich noch nicht Autobahn gefahren bin. Und dann gibt es zum Beispiel solche Sachen, als bei mir eine andere Hündin aus dem Tierheim eingezogen ist, die hatte extrem große Probleme mit geschlossenen Räumen. Und da kann man sich vorstellen, dass gerade das Auto dann auch durchaus für sie ein Problem darstellt. Das heißt, wir haben dann wochenlang tatsächlich einfach nur das Ein- und Aussteigen mit ihr ein bisschen geübt, haben wir das ein bisschen gezeigt und das natürlich alles mit geöffneten Türen, bis ich ansatzweise ganz leicht angefangen habe, dann auch meine Tür ein bisschen anzuklappen, ein bisschen zuzumachen. Und bei meiner dritten Hündin aus dem Tierschutz, da war es dann so, dass die zum Beispiel nie eingestiegen ist, wenn ich nicht schon im Auto saß. Das heißt, die ist definitiv nicht eingestiegen, wenn ich nicht schon drin saß. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das manchmal nicht so einfach ist, sich quasi ins Auto zu setzen und dann gleichzeitig den Hund irgendwie reinzubekommen. Das heißt, daran kann man sehr schön erkennen, dass es eben sehr unterschiedlich ist, wie Hunde die Dinge wahrnehmen und dass ich da eben sehr individuell auch drauf schauen muss. Und wie kann ich das nun Hunden möglichst angenehm machen und an das Autofahren gewöhnen, wenn das noch nicht so gut geht? Das heißt, welche Möglichkeiten kann ich dem Hund denn überhaupt anbieten? Und das ist zum einen erstmal, dass ich mit dem Hund das Ein- und Aussteigen einfach übe. Ne? Das heißt also, wie kommt man am besten ins Auto rein? Wie klettert man wieder raus? Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das eben alles freiwillig passiert vom Hund aus. Ne? Dass der Hund eben nicht da reingeschoben, reingehoben, reingedrückt wird. Beim Welpen ist es sehr, sehr gut, dann natürlich erstmal eine zweite Person mitzunehmen, die einfach den Hund, den Welpen einfach auf den Schoß nimmt, damit erstmal der Welpe durch den Körperkontakt, durch das Halten und durch die Aufmerksamkeit der Person erstmal sich sehr wohl fühlt und sich geborgen fühlt und da keine Probleme bekommt, schon bei der ersten Fahrt oder bei den ersten Fahrten schon zu merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und gerade auch dieses Welpen irgendwo hinten im Kofferraum oder an die Box hinten setzen und einer fährt vorne, das ist immer so ein bisschen, das kann gut gehen, muss aber nicht, weil der Welpe weiß noch gar nicht, was da passiert. Der versteht die Situation noch gar nicht. Ich beobachte natürlich auch, wo der Hund sich im Auto besonders wohl fühlt oder welche Ambitionen der Hund hat. Möchte der lieber gerne ein bisschen rausgucken? Möchte er am liebsten gar nichts sehen? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und da hilft es halt ein bisschen sehr gut zu beobachten, was braucht denn der Hund, um sich da wirklich entspannen zu können. Der Liegeplatz, den ich im Auto schaffe, der sollte natürlich möglichst bequem sein und es ist für viele Hunde echt sinnvoll, dass die irgend so was wie eine Umrandung haben, dass die nicht bei jeder Kurve quasi da quer im Raum schweben, sondern dass die sich auch irgendwo ein bisschen einen Halt suchen können, beziehungsweise da auch so eine Umrahmung haben. Und ich würde immer erstmal, wenn der Hund Probleme mit Autofahren hat, natürlich erstmal kurze Strecken wählen, also nicht gleich irgendwo einen Ausflug planen, wo wir jetzt mal 3, 4 Stunden fahren, sondern am besten einfach kleine, kurze Strecken, um dem Hund erstmal eine Idee davon zu geben, wie dieses Teil funktioniert. Wenn der Hund wirklich extremen Stress hat und das auch mit diesen Maßnahmen nicht wirklich besser wird, dann kann man immer noch überlegen, ob man Möglichkeiten wählt, es dem Hund einfacher zu machen. Das können zum Beispiel zum Entspannen Bachblüten sein. Das können natürlich auch homöopathische Mittel sein. Auch Akupunktur kann gegen solche Reiseübelkeit oder Bewegungskrankheit funktionieren. Da sollte man einfach schauen, wenn man regelmäßig mit dem Hund Auto fahren will oder muss, dass man da eine Lösung findet, um es dem Hund so angenehm wie möglich zu machen. Und ich glaube, meine Kolleginnen haben da bestimmt auch noch einige Erfahrungen und Ideen, zum Beispiel die Sabine.
Zum Beispiel die Sabine. Du hast ja da schon ziemlich alles jetzt abgedeckt und gut erklärt. Was mir noch einfällt zu diesen Tierschutzhunden, die haben ja oft mal ein komplettes Transporttrauma. Eben zur einen Seite, weil sie es nicht kennen und in so ein Auto gestopft werden. Und zum anderen, weil die fahren ja oft mal in Transportern und da ist Box über Box über Box und der oberste macht Pipi und auf dem untersten fällt's drauf. Da wird schnell gefahren, da wird öfters angehalten und ich kann mir gut vorstellen, dass das alles in allem sehr traumatisierend ist. Auch wie man sie dann manchmal in die Autos verbringt. Ne, dass sie dann, weil da wird ja manchmal auch gar nicht lang gefackelt, die werden ja auch manchmal direkt gefangen und da reingestopft. Das ist nicht so toll. Im Gegensatz zu dir bin ich absoluter Boxenfreund, tatsächlich. Ich habe aber auch nicht so große Hunde wie du. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen ein Punkt, wo man beachten sollte. Also ich habe ja mit dem Jasko, habe ich mir gedacht, ah nee, komm, keine Box ins Auto, weil dann ist das ganze Auto zugebaut und ich bin ja auch wer und man ist ja nicht immer mit dem Hund unterwegs und ich möchte den Platz haben. Und es war so ein Schuss in den Ofen, der hatte wirklich Probleme mit dem Fahren. Das ist nämlich ein Punkt, da denken viele nicht dran. Wenn ich sitze ja vorne auf der Vorderachse. Das heißt, wenn ich eine Kurve mache, habe ich einen ganz kleinen Winkel. Aber hinten der Arsch, je länger das Auto ist, desto größer ist der Schwungraum, der da genommen wird. Und dann hockt da so möglichst kleiner Hund dann vielleicht wie so ein Stück Butter auf der Kartoffel und dann bröselt es den im Kofferraum umeinander. Und da finde ich eigentlich eine Box gar nicht verkehrt. Manche Menschen meinen es zu gut und bauen für ihren Jack Russell den ganzen Kofferraum voll mit Boxen. Das ist es dann auch nicht, weil dann hat er ja der gleiche Effekt, wie wenn der im Kofferraum sitzt. Das heißt, es ist zu groß. Eine Box sollte immer so groß sein, dass der Hund auch was zum Anlehnen hat, dass er stehen kann, dass er liegen kann, sich ausstrecken kann und dass er sich drehen kann. Das ist ganz wichtig. Dem Jasko damals, dem habe ich eine Box gekauft, da war das ja noch 5 Jahren oder so. Ich habe die anpassen lassen bei mir im Kofferraum, kam gerade von dem Händler, stell mein Auto in den Hof, mach den Kofferraum auf und wollte es eigentlich damals meiner Mutter zeigen, was ich da jetzt gebaut habe. Und der Jasko rennt an ihr vorbei, hupft ins Auto, steigt in die Box und guckt mich an und sagt, wieso habe ich da jetzt 5 Jahre drauf gewartet? Warum? So, also ich glaube, das ist so individuelle Geschichte. Ich bin ein großer Freund davon, dass ich nicht viel Aufhebens drum mache. Manchmal ist die Situation so, dass man es halt einfach nicht anders machen kann, als dass der Hund mit muss. Tatsächlich ging es mir mit dem Jasko so. Ich war damals noch im Außendienst und ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Zettel, dass ich einen Hund haben könnte, der nicht gern Auto fährt. Das gab's, das war bei mir überhaupt gar nicht angelegt. Das hat in meiner Welt gar nicht existiert. Und dann plötzlich kriege ich einen Hund, der da Probleme damit hatte. Das war so dieser heiße Kartoffeleffekt, ne? Der war im Kofferraum und ist womöglich umgefallen. Und dann war es verbrannt. Ich habe das halt dann so gemacht, dass ich wirklich meine Touren so gelegt habe, dass ich nur ganz kurz immer weg war. Ich bin 400 Meter gefahren, stehen geblieben, bin rein zu der Kundschaft, habe vielleicht ein paar Dateien reingereicht, habe einen Auftrag mitgenommen, bin wieder losgefahren. Das heißt, ich kam immer wieder. Der hat gelernt, ich fahre kurze Strecken und ich komme immer wieder. Das hat tatsächlich nicht lang gedauert, bis der im Auto entspannen konnte. Aber das ist ja auch weniger nicht Auto fahren können wegen schlecht, sondern eher ein bisschen so diese Verlustangst, weil die geht weg. Ne, das kann ja auch passieren im Auto. Weil du gesagt hast, ab einer gewissen Geschwindigkeit hatten die Hunde Probleme. Da fällt mir auch so eine Anekdote ein. Der Pauli, der fährt ja furchtbar gerne Auto. Also der liebt auch hinten drin und der liebt auch die Box. Und als ich einen Jasko und einen Pauli hatte, der Jasko hat sich immer erst so ab 120 hingelegt, entspannt. Und der Pauli, der ist immer so ab 140 aufgestanden. Und wenn ich dann immer so in meinen Rückspiegel geguckt habe und habe keine Köpfe gesehen, habe ich genau gewusst, ich fahre Richtgeschwindigkeit 130. Das war so mein Aussie-Tempomat. Und da konnte ich davon ausgehen, wenn beide Köpfe weg sind, fahre ich genau richtig. Das ist so eine kleine Anekdote am Rande. Aber beim Pauli zum Beispiel ist es so, der fährt furchtbar gern, der fährt mit mir hin, überall hin. Und wo er aussteigt, was ihn furchtbar kaputt macht, ist, wenn er vorne mit rein muss. Das war ach so zufällig. Ich hatte mal eine Autopanne, bin stehen geblieben und wurde abgeholt von einer Freundin, quasi auf dem Beifahrersitz und der Pauli vorne rein und der konnte das nicht. Da war ich ach total schockiert, denke ich, der fährt mit mir überall hin, der liebt Boxen, der liebt auf der Rückbank, der liebt das alles, aber der konnte halt vorne nicht sitzen. Vielleicht, weil da der Motor in der Nähe ist und vielleicht, weil mir ja unten direkt auf dieser Achse sitzt, was da ein bisschen rumpelt und rumort. Das sind so Dinge, wo ich denke, die kann man durchaus auch mal mit bedenken, dass es da Probleme gibt. zu dieser Sache, wo du gesagt hast, die haben manchmal Probleme damit, weil die Geschwindigkeit, weil die Welt so an ihnen vorbeifliegt. Das habe ich tatsächlich recht oft. Da hilft es am Anfang, wenn man ein Handtuch drüber hängt oder wenn man die Scheiben ein bisschen verdunkelt. Das kann dann zum Einstieg helfen. Aber ich denke, die Ute weiß da noch mehr dazu.
Hoffen wir es mal, Sabine, dass dir
Na,
wirklich was
bestimmt.
passiert. Also ich steige mal gleich bei dem Thema Boxen ein, weil das ein wichtiges Thema ist beim Autofahren. Das ist ja auch was eine Frage, die Kunden ganz viel stellen. Wo soll ich wie und wo soll ich meinen Hund transportieren? Und ich habe also ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Boxen. Bin vom Prinzip her auch eher ein Fan, aber kann ganz gut verstehen, wenn jemand da so seine Bedenken hat. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die hatte mit ihrer ersten Hündin also mit noch mehreren Leuten im Auto einen Unfall. Und ich glaube, das Auto ist sogar ausgebrannt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und sie hat gesagt, wenn die Hündin in der Box gewesen wäre, wäre die nicht rausgekommen. Also deswegen hat die einfach da eine Aversion gegen Boxen, was ich gut verstehen kann. Ich habe, wie gesagt, unterschiedliche Erfahrungen. Den ersten Hund in der Box hatten wir, das war schon der dritte Hund, den wir hatten, oder der vierte eigentlich. Da hatte ich einen VW-Bus. Und der Hund hat sich in dem riesigen Kasten sichtlich unwohl gefühlt. Das war dem einfach nichts. In diesem riesigen VW-Bus, das fand der nicht so gut. Und dann hat mein Mann ihm eine Box gebaut. Und das Lustige war, die Werkstatt war im Keller von unserem Haus und der Fritzi war halt die ganze Zeit beim Bauen dabei. Und der Ernst hat ihn immer Maß nehmen lassen. Und der hat also in allen Stadien, wie diese Box entstanden ist, war dieser Hund dabei und hat da halt immer dann irgendwo mal rumgelegen und so. Und die erste Fahrt in dem Auto mit der Box war tatsächlich von Schliersee nach Wien, also über 400 Kilometer. Und der war total glücklich. Ich muss dazu sagen, ich habe mir damals auch nicht viel Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, wird schon passen, ja. Also, so wie man sich damals ein bisschen wenig Gedanken gemacht hat, machen sich manche heute vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken. Also, das Mittelmaß wäre gut. Aber es hat bei dem Hund wirklich gepasst und der hat seine Box geliebt. Und was auch, finde ich, von Vorteil ist bei Boxen, ist, wenn du mehr Hunde hast und du dir nicht so sicher bist, ob das so gut ist, wenn die alle zusammen in einem offenen Raum sind. Also, das kann schon blöd ausgehen. Wie wir jetzt mal eine Zeit lang drei Hunde hatten. Indiana findet Boxen ganz grenzwertig, weil die hat zwei lange Fahrten in Boxen hinter sich gehabt, bevor sie zu uns kam. Die erst von Griechenland an Chiemsee und dann von Chiemsee zu uns und jedes Mal in der Box und dann hat sie gesagt, das reicht jetzt für den Rest des Lebens. Und dann hatten wir die bei uns aber trotzdem erstmal in der Box und da hat sie halt wirklich immer gesabbert und war sehr gestresst. Und irgendwann haben wir das also so gemacht, dass wir das Auto so aufgeteilt haben. Der Kofferraum war für Indiana und Maxl. Der Maxl fand nämlich Box auch scheiße. Und hinten im Kofferraum, das war für die beiden super. Und die kommen da auch gut klar miteinander. Und den Anton, weil der eben schon so alt war und wir einfach Bedenken hatten, wenn der dann da ein bisschen unruhig ist, dass es dann Ärger gibt, den hatten wir in der Box. Und für den war die Box gut. Also man muss das ganz individuell entscheiden. Aber wichtig ist, der Hund muss drin stehen, sitzen, liegen und sich umdrehen können. Das ist wirklich ganz wichtig. Ne? Also das ist so, zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat vor ein paar Jahren einen Hund aus Rumänien bekommen und da war genau das Problem, was du da geschildert hast, Sabine. Der war doch von dem Transport total traumatisiert. Der war der Erste, der da reinkam in den Transporter und der Letzte, der rauskam. Das heißt also alles, was da an Kaka, Kotze, Pipi von oben kam, ist alles auf den armen Kerl da unten drauf. Und die hat also ganz, ganz lange gebraucht, bis der endlich Auto fahren konnte. Und die hat es zum Beispiel mit einer Box geschafft. Die hat sich eine große Box gekauft für daheim, aber eine wirklich riesige. Und die hat sie einfach immer so abgedeckt mit Decken, dass das wie eine Höhle war. Und die Tür war immer offen. Und dann war da halt immer was Schönes drin. Und eine Mahlzeit am Tag hat er da drin gegessen. Aber nicht so, dass die ganz hinten drin stand, sondern dass er da ganz unkompliziert hinkam. Und dann hat sie das so ganz langsam aufs Auto übertragen. Der hat jetzt also auch so eine große Box im Auto. Und da geht es gut. Aber mit solchen Hunden muss man echt viel Geduld haben. Das ist echt nicht so ganz einfach, ne? Gerade wenn die Hunde traumatisiert sind durch irgendein blödes Erlebnis. Weil, wie du das vorhin gesagt hast, Nicole, mit den Welpen. Überlegt mal, wie klein die meisten Welpen sind, wenn die geholt werden. Das ist mir so richtig bewusst geworden, wie du das gesagt hast. Die sind 8 Wochen alt. Und in dem Alter sind die eigentlich noch nicht wirklich in der Lage, transportiert zu werden. Das muss man mal ganz klar und deutlich sagen. Und ich freue mich über jeden, Züchter, der, ich sage jetzt mal einfach Oberbegriff Züchter, egal ob es ein Rassehund ist oder der Hund vom Nachbarn nebenan oder wie auch immer, der den Hund erst, so sagen wir mal, mit 11, 12 Wochen abgibt. Das sind die Hunde für solche wirklich komplizierten Abläufe viel, viel besser geeignet. Also das ist eine viel unkompliziertere Geschichte, als wenn ich einen Hund mit 8 Wochen abhole. Oder vielleicht in der ersten Fremdelphase zwischen der 9. und 10. Woche. Und dann kommt der Hund an, ja, ist noch keine 2 Tage zu Hause gewesen und dann ist sofort die erste Fahrt, keine Ahnung, in den Hundebedarfsladen oder in die Hundeschule. Also, dass es da Probleme gibt, da sollte man sich nicht wundern. Und jetzt fragen wir mal Eva, was die meint mit ihren zahlreichen Hunden, wie die
Ja.
Fahrerei immer so klarkommt.
Ja, genau. Na, ich hatte tatsächlich bei meinen bis dato 11 Hunden tatsächlich immer Glück. Die haben alle großen Spaß am Autofahren gehabt. Aber was ich eben meinen Kunden rate, die deren Hunde Probleme beim Autofahren haben, ist erstmal jetzt abgesehen von der Größe, die verschiedenen Positionen auszuprobieren. Es gibt Hunde, die lieben es, am Beifahrersitz zu sitzen. Gibt ja diese extra Körbchen, die man mit einem speziellen Gurt befestigen kann und den Hund dann dort anschnallen kann. Viele kleine Hunde sitzen gerne im Fußraum des Beifahrersitzes, weil das Schöne ist, da ist die Sicht eingeschränkt. Und diese schnell vorbeiziehende Landschaft ist oft das oder eigentlich immer das, was die Übelkeit verursacht. Deswegen weiß man ja auch bei uns Menschen, denen beim Autofahren übel wird, immer am Beifahrersitz sitzen mit Fokus nach vorne, weil dann wird einmal am wenigsten schlecht. Und deswegen rate ich auch bei Hunden, denen übel wird, am besten in den Kofferraum mit Box und eine Decke drüber, dass die Optik wegfällt, weil das Hirn kann dieses Leben in Zeitraffer, das plötzlich an ihnen vorbeizieht, einfach nicht verarbeiten. Das hilft eigentlich immer ganz gut. Also entweder Kofferraum, Decke drüber in der Box oder Rückbank dort anschnallen, was auch oft hilft, dass sich jemand dazusetzt, den Hund streichelt, beruhigt oder auch die Äugleins ein bisschen abdeckt. Oder Beifahrersitz oder eben Fußraumbeifahrersitz. Weil ich habe es tatsächlich umgekehrt jetzt neulich erlebt. Ich habe meine kleinen Chihuahuas immer auf der Rückbank gehabt, in der großen Box, wo sie auch genügend Individualbereich hatten und jeder sein Eckchen, in dem er sich verziehen konnte. Und als es dann mit dem Lauf der Jahre mal weniger Chihuahuas wurden, habe ich auch so ein Beifahrersitzkörbchen gekauft und dachte, wie toll, dann kann ich sie bei meinen ständigen Fahrten von München nach Sylt, kann ich sie streicheln während des Autofahrens. Und eine fing dann tatsächlich immer brutal an zu hecheln. Die bekam lustigerweise den Stress am Beifahrersitz und nicht in der Box auf der Rückbank. Also auch da musste ich mich von dem schönen Gedanken verabschieden. 2 Tage lang durchgehend meine kleinen Hunde zu kraulen, aber die hat so gehechelt, nicht gespeichelt, nicht gebrochen, aber man sah eindeutig, diese Position gefiel ihr nicht und deswegen wirklich bitte ausprobieren, es ist so wichtig. Und by the way, es gibt gute Medikamente gegen Reiseübelkeit. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen meine Kolleginnen damit gemacht haben. Zerenia zum Beispiel hilft ganz gut und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, mir haben Reiseübelkeit-Tabletten immer ganz toll geholfen. Weil ich als Kind und als Jugendliche gerne auf dem Oktoberfest die wilden Fahrgeschäfte gefahren bin. Was heißt die wilden eigentlich alle? Und ab einem gewissen Alter hat mein Hirn gesagt, ah, dir wird schlecht. Und das wurde immer schlimmer. Ich konnte nicht mal ein Kinderkarussell fahren. Am Oktoberfest gibt es ein Fahrgeschäft für ältere Herrschaften. Selbst da wird mir kotzübel. Und da haben ich und meine Freundin jedes Mal, wenn wir aufs Oktoberfest gingen, Reiseübelkeit-Tabletten eingeschmissen und konnten dann mit allen Geräten wieder fahren. Das war wunderbar und das hat uns ganz großartig geholfen. Deswegen bitte, wenn euren Hund schlecht wird, probiert es aus. Es ist ein Versuch wert. Oder was meint die Nicole dazu?
Ja, Eva, du hast da gerade noch mal ein tolles Stichwort gebracht, wo du gesagt hast, dass du mit deinen Chihuahuas mitten in einer großen Box, so dass die eben auch alle so ein bisschen so ein Eckchen für sich hatten und sich aus dem Weg gehen konnten. Was man nämlich immer ab und an noch mal sieht, ist, dass dann durchaus 2 oder mehr Hunde in eine zu enge Box gepackt werden. Das heißt also, dass die Hunde schon alleine gar nicht einsteigen wollen, weil ja, wenn schon einer drin ist, ja quasi kein Platz mehr ist und alles schon zu ist. Und denk bitte dran, dass es für die Hunde sehr, sehr unangenehm ist, wenn die sich dort überhaupt nicht ausweichen können, dann logischerweise Berührungspunkte haben. Und wenn dann noch irgendwas dazukommt, dass die sich über irgendwas aufregen und da nicht hinkommen, dann kann es eben auch sein, dass sie einfach umadressieren und auf den anderen einprügeln, der da mit in der Box sitzt. Das ist gar keine gute Idee. Und was natürlich auch wichtig ist, dass ihr nicht nur dran denkt, dass euer Hund quasi, ich sag mal, bei Gefahrensituationen gesichert ist, sondern dass eurem Hund im Auto halt auch nichts passieren kann. Zum Beispiel niemals Anleihen am Halsband. Ist ja logisch, weil wir machen uns den Sicherheitsgurt ja logischerweise auch nicht um den Hals, sondern über den Brustkorb. Und was man leider auch häufig sieht, dass die Hunde im Kofferraum sitzen, komplett mit den ganzen Einkäufen und Dingen, die da so drinnen rumstehen, was dann im Zweifelsfall in scharfen Kurven dann irgendwo alles auf den Hund dann einschlägt, das ist dann halt auch nicht so gut. Also das heißt, schau auch bitte drauf, dass der Hund geschützt ist vor anderen Dingen, die da auf ihn einwirken können.
Weil du das gerade gesagt hast mit den Einkäufen hinten, das ist tatsächlich, wenn du jetzt wirklich einen mittelgroßen Hund hast, wieder ein eindeutiges Plädoyer für die Box. Ich mache meine Boxen immer so, dass die nicht über die ganze Breite gehen von dem Kofferraum, sondern dass sie die Länge ausnutzen, also dass sie eher schmaler sind und nach vorne gehen, dass sie quasi, ich hab, wenn man Kombi fährt, ne, halt, ne, dass sie quasi eher lang sind als breit. Dem Hund ist es ja einerlei, ob er sich, in welche Richtung er sich legt, so dass ich nebendran immer noch ein bisschen Platz habe für, also dass vielleicht noch eine Kiste Sprudel nebenhin passt oder so ein paar Einkäufe. Das ist immer so eine ganz gute Lösung, finde ich, wenn man das dann hat. Ich bin auch ein Fan inzwischen von diesen Rückbankmatten, die man quasi einhängt an den Vordersitzen und nach hinten, die schützen quasi die Polster und die Hunde liegen da so drin, dass sie nicht runterfallen können. Wenn man die dann noch mit einem am Geschirr, mit so einem, da gibt es so Klinken für den, wo man den Sicherheitsgurt einhängt, wenn man die dann noch sichert, dann sind die da gut und sicher aufgehoben und können sich strecken. Die Ute hat es, glaube ich, schon gesehen, wie der Joschi da drin liegt. Der liegt ja tatsächlich während der Dreiviertelfahrt, wenn ich in die Uckermark fahre, das sind jetzt dann trotzdem 5,5 Stunden, die ich da unterwegs bin, davon liegt er 4 Stunden auf der Rückbank auf dem Rücken. Er liegt da und hat alle Viere von sich gestreckt und fühlt sich da einfach wohl. Der hätte ein Problem. Zum Beispiel auch, wenn er vorne sitzen müsste im Fußraum, abgesehen davon, dass er zu groß ist. Was man nicht vergessen darf bei der ganzen, weil manche transportieren ihre Hunde wirklich sehr, sehr, sehr leichtsinnig im Auto. Hunde gelten im deutschen Verkehrsrecht als Fracht. Das ist eine Sache, die gelten als Fracht und eine Fracht gehört gesichert. Nicht nur, damit dem Hund nichts passiert, sondern auch, wenn durch den Hund ein Unfall passiert, dann ist die Versicherung raus. Es ist jetzt total pragmatisch und auch etwas unemotional, aber ich finde, man sollte darüber auch mal gesprochen haben, dass es tatsächlich so ist, wenn mir mein Hund über den Rücksitz klettert und, keine Ahnung, mir ins Ohr schreit und mir dann ein Unfall passiert, dann habe ich Pech gehabt. Dann wird es unter Umständen sehr, sehr unschön und sehr, sehr teuer für mich. Also bitte den Hund gut sichern, dass keinem was passiert, dass dem Hund nichts passiert, dass mir nichts passiert, allen Insassen nichts passiert und keinem anderen. Was mir noch einfällt zu dem Thema, wir hatten es jetzt immer ums Fahren und um den Transport. Ich habe auch schon Hunde gehabt, die sind überhaupt gar nicht gern ins Auto eingestiegen. Das ist ja schon mal das Erste, bevor man ins Auto, bevor man überhaupt fahren kann, muss man erst mal einsteigen. Und ich habe das recht oft gehabt, dass man zu mir gekommen ist mit der Hund steigt nicht ins Auto ein. Da gibt es natürlich allerlei Methoden, allerlei Meinungen, allerlei Trainingskonzepte, die man da machen kann, wie der eine lockt mit einer Wurst rein, der andere das. Aber das Einzige tatsächlich, wo ich denke, je mehr Brimborium man drum macht und je mehr man das will, desto weniger klappt's. Also bleibt bitte ruhig, versucht es halbwegs gut in den Griff zu kriegen, versucht rauszufinden, warum der Hund nicht ins Auto steigen will, weil ich hatte, also in 2 von 4 Fällen hatte der Hund einfach großes Bauchweh. Also wenn dann irgendwelche Sachen sind, wenn ein Hund Bauchweh hat, dann steigt er keine Treppen gerne hoch und dann hüpft er auch nicht ins Auto oder steigt nicht ins Auto oder er hat Probleme im Bewegungsapparat. Also solche Sachen gehören unbedingt abgeklärt, wenn ein Hund nicht ins Auto steigen will. Wenn er Angst hat davor, dann am besten vor Ort Hilfe holen. Da gibt es ja etliche Sachen, wie man den Hund unterstützt. unterstützen kann und wie man helfen kann. Am allerbesten ist eigentlich eine Begleitperson, die dann erstmal mitfährt und die auch beim Einsteigen hilft. Das klappt eigentlich ganz gut. Oder was hast du da für Erfahrungen gemacht, Ute?
Ja, durchaus ähnliche. Es kann zum Beispiel mal sinnvoll sein, dass einer tatsächlich erstmal zeitweise mit dem Hund hinten sitzt, was man dann natürlich irgendwann mal langsam abbauen sollte, damit man auch mal allein mit dem Hund fahren kann. Sowas sollte man durchaus nützen. Weil so wie es dir ging, Nicole, der Hund steigt nur ein, wenn du schon im Auto sitzt, da brauchst du ja definitiv noch jemanden, weil sonst wird es ja echt schwierig. Also ich finde auch das, was du vorhin gesagt hast, Nicole, mit diesem Wülsten da hinten am Kofferraum, das ist auch ein ganz großes Hindernis für viele Hunde. Aber wenn man das Auto jetzt halt schon mal hat, dann hat man es und kauft sich kein neues. Ja? Da muss man sich was überlegen. Und da gibt es halt sehr gute Einsteighilfen. Also ich hatte mal das Glück, ich hatte mal so eine Hundetreppe bestellt, die dann kaputt ging. Und der Hersteller war so kulant, die haben dann gesagt, naja, behalt dir die kaputte Treppe, die konnten wir dann wieder richten und die haben mir eine neue geschickt. Und wenn jetzt Kunden kommen mit einem Hund, wo ich sage, der ist so groß, bei, ich sag mal, bei Hunden über ab 20 Kilo, spätestens würde ich schon raten, dass man irgend über so eine Einsteighilfe wie eine Treppe oder eine Rampe oder sowas nachdenkt. Und dann kann ich die immer ganz gut herleihen und die können das ausprobieren, ob der Hund mit der Treppe dann leichter einsteigt als ohne. Und dann stellen die halt, ohne dass sie große Kosten haben, fest, mit der Treppe geht's oder geht's nicht. Und dann können sie sich vielleicht noch irgendwo eine Rampe ausleihen, weil man, du willst ja nicht immer gleich sowas bezahlen und kaufen, dann liegt's bei dir daheim rum. Aber das kann sehr nützlich sein und gerade wenn hinten so eine Wulst ist, dann kann das wirklich das Einsteigen für einen Hund enorm erleichtern. Na? Dann nochmal zum Thema Boxen, also der ADAC und Hunde ungesichert im Auto. Also es ist ja nicht so, wie die Sabine nur sagt, was ein starkes Argument ist, weil wenn dir der Hund durchs Auto fliegt und du verursachst einen Unfall, das kann gleich sechsstellig werden, wenn es richtig bös geht. Und dann kannst du schauen, wo du die Kohle herbringst. Jetzt ist es aber so, wenn du einen Hund so einem Gurtsystem anleihst, dann darfst du höchstens einen Unfall bauen bei 20 km/h, wenn der Hund entsprechend wiegt, weil sonst reißt das Zeug. Das heißt also, der Hund muss so angeleint sein mit diesem Gurt, dass der de facto angenagelt ist hinten am Rücksitz und sich da nicht mehr wegbewegen kann. Also das kann euch, jeder Statiker kann euch das ausrechnen, warum, wieso, weshalb, der dann trotzdem durchs Auto knallt. Passieren kann dir trotzdem nichts, weil du deinen Hund gesichert hast, ja.
Masse mal Beschleunigung.
Ja, genau. Also das ist schwierig. Das heißt, beim ADAC haben die Versuche gemacht. Und die raten zum Beispiel Hunde bis zu 10 Kilo in eine Box und die Box einklemmen hinterm Fahrer- oder Beifahrersitz. Dann kann da nichts passieren. Weil Box auf dem Rücksitz hast du ja auch wieder das gleiche Problem, dass die wieder sich losreißen kann und aufs Auto fliegen kann. Und größere Hunde halt wirklich hinten im Kofferraum mit einem guten Gitter zum Kofferraum abgesichert. Und die guten Gitter, schlechte Nachricht, die müsst ihr wirklich von der Werkstatt reinmachen lassen. Also, dass die wirklich sicher sind. Ja, weil ich schon öfter erlebt habe, dass Kunden, vor allem junge Leute, kommen und so, ja, habe ich bei eBay ersteigert. Ja, okay.
Bei Temu gibt's doch da was.
Ja, da gibt es jetzt bestimmt auch was. Ja, also ich sage dann immer, hör mal, gib mir die Kohle lieber für die Tierschutzkasse. Ja, weil das kann's knicken. Da schaust einmal hin und das Ding fällt schon um. Also das ist einfach, das ist nicht mal die Minute wert, wo du brauchst, wo du klickst, kaufen. Ja, also das muss man wirklich vernünftig machen. Aber dieses Sichern am Gurt, das ist also, naja, ich sag mal, die unsicherste Methode. Das Einzige, was es halt bringt, das ist, wenn ihr kontrolliert werdet, müsst ihr keine 35 Euro zahlen. Da kriegt ihr keine Punkte. Ja, noch einen ganz kurzen Ding zur Reiseübelkeit. Also ich habe keine guten Erfahrungen mit den Mitteln vom Tierarzt. Vielleicht haben auch die Kunden da die Fall, vielleicht gibt es da bessere, ich kenne ja nicht alle. Ich versuche es halt immer mit pflanzlichen Mitteln und da muss man sich halt durchprobieren. Mit pflanzlichen oder homöopathischen. Und letztendlich wirklich gucken, warum wird es dem Hund schlecht? Oder warum will der da nicht fahren? Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Hund, dem wird es nicht schlecht, aber der wird einfach stinksauer, wenn er angeleint ist hinten im Auto, also am Beifahrersitz. Das mag der einfach nicht. Jetzt, wenn aber keiner hinten sitzt, klettert er vor auf den Beifahrersitz oder will beim Fahrer auf dem Schoß. Und das ist bei einem Labrador mit 27 Kilo, 7 Monate, 27 Kilo nicht witzig. Jetzt sind wir also dabei, eine Lösung zu finden für den Kofferraum. Und seit der nämlich nicht mehr angeleint wird hinten, ist er nämlich auch ruhiger. Es muss halt nur jemand daneben sitzen und ihn daran hindern, dass er vorklettert. Also man muss schon immer gucken, warum, wieso, weshalb. Ja, das ist ganz wichtig und es ist halt bei jedem Hund anders. Ich habe jetzt wirklich schon einige Hunde gehabt und manche fahren furchtbar gerne Auto und manche schauen so Auto an und sagen, ich komme schon gern mit, aber wenn du mich da jetzt hin beamen könntest, wäre es mir lieber. Die fahren halt nicht gerne Auto, die sind gern woanders, aber sie fahren nicht gern hin. Ist halt so, oder Eva?
Ja, ganz genau. Aber was wir noch für ein Thema bis jetzt noch nicht erwähnt haben, was mache ich, wenn mein Hund im Auto mitfährt, Rücksitz oder Kofferraum, also offenen Kofferraum mit Fenstern, und der aber Probleme mit dem Anblick von Kollegen hat? Und das haben ganz viele, dass die Hunde dann wirklich sich so echauffieren, schreien, bellen. Und das Zweite ist auch, es gibt die Hunde, die dann, wenn man am Ziel ankommt, vor lauter Vorfreude schreien und bellen. Viele Hunde freuen sich darauf, juhu, angekommen, zu Hause, yippie. Also ich hatte auch schon welche, die schon 5 Kurven vorher genau gespürt haben, wo wir sind, obwohl sie in ihrer Box waren und gar nichts sehen konnten. Da rate ich immer, also gerade bei der Sichtung von anderen Hunden, Namen nennen. Vorne, man ist ja relativ hilflos da vorne. Namen des Hundes freundlich nennen und eine Handvoll Leckerchen nach hinten schmeißen. Dann sind die so fixiert drauf, diese Leckerchen zu nehmen, dass ihnen der Anblick des anderen nicht mehr ganz so wichtig ist. Und das hilft ganz gut. Das heißt, oft reicht dann nur noch das freundliche Nennen des Namens, was für den Hund letztendlich heißt, ich habe es gemerkt, ich habe es gesehen, es ist alles okay, du musst dich nicht aufregen. In Sekundenbruchteilen siehst du sie nicht mehr, was aber oft an Ampeln oder im Stau oft der Fall ist. Ja, im Stau weniger, aber an Ampeln, da geht halt dann jemand mit Hund über die Straße, der eigene Hund sieht und sagt, zu Recht, Frechheit. Was macht denn der hier? Was meinst du, Sabine?
Ich muss jetzt mal erwähnen, vielleicht tut es ja den Leuten auch immer ganz gut, wenn sie hören, dass auch bei Hundetrainers die Hunde manche Dinge so tun. Also die Ute grinst schon. Die kennt nämlich meinen Pauli. Der Pauli freut sich immer, wenn er irgendwo ankommt. Und sobald ich diesen Kofferraum aufmache, eruptiert dieser kleine Aussie nach außen und schreit erstmal in die Welt, dass er jetzt da ist und dass er sich auf diesen Tag jetzt freut. Der ist jetzt 10. Da mache ich nichts mehr dran. Ich freue mich einfach mit und ich streue ihm, sobald wir draußen sind, Kekse. Dann kann er die Kekse essen und dann kommt er runter. Aber ich werde einen Teufel tun und das als Problem empfinden, weil er freut sich und er liebt es. Und ja, was macht man da? Was soll man denn da tun? Und
Nee,
tatsächlich,
Sabine, da macht man gar
da
nichts.
macht man
Da macht
gar
man
nichts,
gar nichts. Unsere
genau.
Loni, dieses winzige Tier von 10 Kilo, die hat so geschrien bei jeder Ankunft,
Ja.
dass wir immer gesagt haben, zwischen Zehlinek und Prenzlau weiß jetzt jeder, dass wir da sind.
Richtig, richtig. Also das Einzige, was ich, wenn ich merke, dass er Herzflattern kriegt, dann muss ich gucken, ob ich irgendwie gerade Degus herkriege oder sowas von meinem Tierarzt vor lauter Freude. Aber ich mache da gar nichts. Ich streue Kekse und habe ihn lieb dafür. Gegen Artgenossen draußen anbellen, tatsächlich, ich bin da pragmatisch, weil was willst du da tun? Ich bin da meistens allein mit dem Auto unterwegs. Wenn man das wirklich gut angehen wollen würde, dann würde es ja Sinn machen, dass ein anderer mit dem Auto fährt und ich selber als Halter bin bei meinem Hund nebendran und sprich mit dem und schau. Also, nachdem ich ja dann meistens vorne fahre und was soll ich denn tun? Kekse nach hinten schmeißen? Die kann er in dem Moment, könnte er in dem Moment sowieso nicht mehr essen. Ja, ich bin dann wieder mal ein Freund von schottendicht. Was ich nicht sehe, kann ich nicht anplärren. Und die Chance, dass er die drin im Auto mitkriegt, ist dann relativ gering. Also weder sieht er sie noch kann er sie riechen, weil dann sind wir ja schon wieder vorbei. Das wäre jetzt da so mein Senf zu dem Thema.
Was noch Thema ist, wo ich über meine Kunden wahnsinnig schimpfe, wenn sie aus dem Auto aussteigen und dann immer wieder bleib, 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 warte, warte. Warum so umständlich? Ich stelle mich vor das Auto, sage, warte einen kleinen Moment, ganz kleinen Moment, warte ein bisschen, die Mama ist mal wieder die Langsamste, tut mir leid. Es geht so einfach. Es ist so einfach. Noch nie ist einer meiner Hunde an mir vorbeigesprungen. Wenn man einfach nett mit denen redet und sich einfach davor stellt, dann muss man nicht mal in voller Breite davor stehen, aber einfach davor stellen, rumfummeln am Sicherheitsgurt oder an der blöden Boxentür, wie auch immer, in Ruhe den Hund anleinen. Das sind so normale Alltagssachen. Und da können die Leute noch tausendmal bleib, 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 warte, schreien. Es klappt ja nicht. Sonst würden sie es ja nicht in dieser endlosen Wiederholungsschleife ständig sagen. Also bitte normal sein und vor allem selber einmal vorher ausatmen, sich denken, mein Gott, mein Hund steigt jetzt aus dem Auto. Was ist denn da bitte das Problem? Die eigene Ruhe, die eigene Gelassenheit und dieses Übermitteln, es ist etwas völlig Normales. Wir steigen aus dem Auto raus und das ist normal. Und ich schwöre wirklich, jeder Hund sagt ja, wenn die Mutti da so cool ist, wo ist das Problem? Oder Ute?
Ich habe gedacht, wir haben jetzt schon alles durchgesprochen, aber mit dem aus dem Auto aussteigen hast du jetzt echt nochmal was Wichtiges angesprochen, Eva. Weil was nämlich auch so eine Unsitte ist, man kommt irgendwo an, springt wie von der Tarantel gestochen aus dem Auto raus, reißt sofort die Tür auf, hinter der der Hund ist, und reißt sofort den Hund raus. Und dann wundert man sich, warum der nicht ruhig aussteigen kann. Also das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ey Leute, man muss den Hund nicht bei jeder Gelegenheit, wo das Auto steht, sofort aus dem Auto rausrupfen. Im Gegenteil, die müssen wirklich lernen und die meisten müssen es eigentlich gar nicht lernen, die würden es von sich aus machen, dass die erstmal einfach drin bleiben und gucken wollen, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Weil wir haben jetzt das ja ein paar Mal angesprochen, dass die wirklich Schwierigkeiten haben bei der Geschwindigkeit mit dem, wie hast du gesagt, Leben im Zeitraffer, ja, was da an ihnen vorbeidüst. Also die haben ja wirklich Probleme. Viele Hunde, die gewöhnen sich dann und die lernen das auch. Das ist nicht die Frage. Aber zunächst mal ist es für die eine echt schwierige Situation. Und dann machen wir es noch schwieriger, indem wir sie rausreißen, als ob das Auto in Flammen stünde, ja, und wir jetzt sofort da die Flucht ergreifen müssen. Also bitte, bitte bei dem allen die Ruhe bewahren. Die Hunde, die bei mir sind, die gechilltesten, sind wirklich die, wo die Leute ankommen und erstmal einen Moment im Auto sitzen bleiben und dann langsam aussteigen und dann, so wie du sagst, Eva, und ich meine, wenn jetzt jemand seinem Hund irgendwie so ein ruhiges Bleib oder Warte beibringt, ist ja nicht schlimm, aber genau diese Dauerschleife, da denke ich mir immer, was soll denn das, was soll denn das bringen, ja? Und wenn sie dann einfach in Ruhe die Autotür aufmachen, wenn der Hund in der Box ist, ist es sowieso noch viel unkomplizierter, ja. Und dann macht man das alles in aller Ruhe und dann geht man auf die Seite und sagt, komm, lieber Hund, komm schön raus. Und dann ist es eine ganz ruhige Geschichte und der Hund lernt, nicht jedes Mal, wenn der Motor aus ist, ergreifen wir sofort die Flucht. Ja, das ist zu dem großen, umfassenden Thema, das wir fast jedes Mal ansprechen, wo wir sagen, macht mal ein bisschen halblang, Leute.
Genau, Ute, da hast du es wieder ja völlig richtig auf den Punkt gebracht. Und ihr habt ja schon gemerkt, es ist halt sehr, sehr individuell, wie die verschiedenen Hunde das empfinden können und welche Vorerfahrungen sie halt gemacht haben. Und deswegen ist die wichtigste aller Fragen immer das Warum und wie kann ich das im Endeffekt verändern? Wie kann ich es halt positiv verändern für den Hund? Und noch ganz, ganz kurz das Thema mit den Welpen. Bitte, wenn ihr merkt, dass euer Welpe bei jeder Autofahrt erbricht, dann lasst es bitte nicht so stehen, sondern ändert wirklich was. Weil nach dem fünften, sechsten, siebten Mal Erbrechen sagt der Welpe irgendwann mal, ich habe die Schnauze voll und steige in dieses Monster nicht mehr ein. Das heißt, lasst es halt nicht so stehen, weil es fühlt sich einfach nicht gut an.
Vielen Dank, liebe Nicole. In der kommenden Folge in 14 Tagen geht es um das berührende Thema, wenn dein Hund älter wird. Wenn du eine Frage hast an Ute, Nicole, Sabine oder Eva, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist auch immer super. Und zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.